So, dann herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Softwarearchitektur im Stream. Und heute geht es um das Thema Conway's Law. Ich muss noch mal kurz ein paar Sachen lösen. Genau, super. Bevor wir loslegen, ein paar Hinweise. Der eine Hinweis, der Dirk Engels schickte noch eine Nachricht. Ich hatte letztes Mal gesprochen über das Thema, was ist eigentlich Softwarearchitektur, und hatte da irgendwie kurz gesprochen, dass eben ein Gärtner vielleicht eine bessere Metapher ist. Dazu hat er ein Paper geschrieben. Link findet sich in den Links von den Shownotes von der letzten Episode. Die andere Sache, es gibt Softwarearchitektur als Beruf. Ich habe nochmal das in den Chat reingetan. Also das ist software-architektur.tv/beruf.html. Und da gibt es 4 Episoden, in denen der Manfred Steyer, der Gernot Starke, Lisa und ich sprechen über, was bedeutet eigentlich Softwarearchitektur als Beruf. Das wird eine Folge sein von kurzen Interviews, also weniger als 20 Minuten, wo es halt so um Fragen geht, wie wie ist der Karrierepfad von dir, was sind so Hinweise, die du auf dieser Ebene geben kannst und so weiter und so weiter. Da könnt ihr also gerne reingucken, und ich werde, es gibt das auch als Podcast, aber als Podcast getrennt in einem eigenen Podcast-Stream, da könnt ihr also dann auch entsprechend reinhören. Gut, achso, und heute gibt es bedauerlicherweise keine Sketchnotes, Lisa schafft es heute leider nicht. Führt also jetzt tatsächlich zum wirklichen Thema. Also, es geht um Conway's Law. Und das ist ein Paper von 1968 mit dem schönen Titel How Do Committees Invent? Und der Melvin Conway, der es geschrieben hat, der ist noch aktiv sozusagen in der Szene. Und da gibt es auch eine Webseite, wo das Paper mit draufsteht. Und die verlinke ich später auch nochmal. Also das findet man dann auch in den Shownotes. Und jetzt ist mir so ein bisschen die Frage, worum geht es denn eigentlich in dem Paper? Und ich habe so ein bisschen die Hauptthesen versucht mal festzuhalten. Also in seinem Paper, genau, auf der Webseite, wo es sein Paper gibt, schreibt er Zusammenfassung: Jede Organisation, die irgendein System entwickelt, und zwar nicht nur ein Informationssystem, sondern irgendein System, wird unausweichlich etwa ein Design erzeugen, das in der Struktur die Kommunikationsstruktur der Organisation kopiert. Wenn man darüber spricht, sind, glaube ich, die wesentlichen Punkte dabei so ein bisschen einmal diese Geschichte mit, wir reden also über die Kommunikationsstrukturen hier, und wir reden darüber, dass das Design ein Ergebnis dieser Struktur ist. Das heißt also, dass diese Kommunikationsstrukturen sind zuerst da, und dann ergibt sich daraus das Design. Das ist so das, was er im Wesentlichen sagt. Und wir können jetzt dazu nochmal genau weiterschauen. Also es gibt so eine Seite, die hat das Paper erstmal überhaupt verlinkt, also nicht das Paper selbst. Und was ich da halt spannend fand, war, dass Melvin Conway dort sofort sagt, dass ihn komplexe soziale Themen interessieren, zum Beispiel sowas wie Armut in Amerika, also sowas wie Zugriff auf den Arbeitsmarkt, Wohnung, Bildung und Gesundheitswesen. Und was er jetzt sozusagen als Aufgabe dem Leser mitgibt, ist, darüber nachzudenken, wie die verschiedenen Strukturen innerhalb der Regierung dazu führen, dass diese Systeme designt sind. Und das bedeutet halt, dass er relativ schnell nochmal eingeht auf dieses Thema mit, dass es eben nicht nur um Informationssysteme geht, sondern dass es eben breiter ist. Und er schreibt ja noch weiter, dass, das ist etwas, was er zitiert, dass es eben nicht ein Witz ist, sondern dass es am Ende eigentlich darum geht, dass, wenn ich 2 Softwaremodule habe und die halt eine Schnittstelle untereinander haben, dass das halt nur geht, wenn die beiden Personen, Gruppen oder wer auch immer, die halt diese beiden Sachen bauen, miteinander reden. Und das bedeutet, dass eben diese Kommunikation dazu führt, dass eine bestimmte Art von Schnittstellen sozusagen gebaut wird. So, soweit ist das, glaube ich, irgendwie bekannt. Können wir nochmal weiter gucken, was im Paper noch weiter drin steht. Also, da steht drin, das Design ist irgendeine intellektuelle Aktivität, die ein Ganzes von den einzelnen Teilen des Systems zusammenbaut. Und ich hatte, glaube ich, an einigen Stellen schon mal den Adrian Collier, neben den Kollegen von mir zitiert, der hat dieses The Morning Paper gehabt. Das ist so eine Abfolge von Papern, die er, wo er halt jeweils ein Paper sozusagen kurz gereviewt hat. Und da gibt es auch eine Episode oder einen Blogpost zu dem Paper von dem Conway. Und was er dort geschrieben hat, ist, insbesondere in Bezug auf diesen Satz, dass für ihn das eher eine Aufteilung eines Systems ist, nicht? Also das stimmt halt, wenn man sich den Satz anguckt, dann steht da, ich möchte ein System kreieren aus den ganzen Bausteinen und dann bekomme ich halt ein Ganzes, also so bottom-up. Und das, was ich tatsächlich typischerweise erlebe, ist, dass wir eigentlich so sagen, naja, wir wollen halt ein System bauen für X und dann lass uns mal schauen, in welche Teile wir das aufteilen. Also eher so ein bisschen, nicht, dass man das eben aufteilt und hier ist eher die Idee, dass man es zusammensetzt. Und dann ist halt sein nächster Punkt, also die meisten Designaktivitäten bedeuten, dass man halt kontinuierlich irgendwelche Entscheidungen trifft. Viele davon sind mehr als Designentscheidungen. Es können auch zum Beispiel persönliche Entscheidungen sein. Und dazu kommen wir später noch. Also genau diese persönlichen Entscheidungen, persönliche Incentivierung haben eben deutlichen Einfluss auf das, was wir am Ende als Architektur oder System rausbekommen. Und das ist, glaube ich, eben auch nochmal ein wichtiger Punkt. So, und was er denn sagt, was so ein bisschen die ersten Punkte sind, ich muss die Grenzen meines Systems verstehen, also die Grenzen meiner Designaktivität, aber auch die Grenzen des Systems, was ich designen muss. Und zwar abhängig von dem, was wer auch immer halt möchte, dass ich dieses System designe, also meinem Sponsor, was der halt irgendwie dazu sagt, und abhängig davon, welche Realitäten ich in der Welt vorfinde. Da war ich persönlich sofort erinnert an System-Kontext-Diagramm, wo ich eben sage, das ist mein System, das ist der Kontext, in dem sich das System befindet und das sind eben die Beziehungen, die dieses System zu den anderen Systemen, die in der Umgebung existieren, die es dort eben an der Stelle hat. Und das finde ich da so ein bisschen wieder. Und für mich sind auch System-Kontext-Diagramme so eine der wichtigen Basis-Dinge, die ich halt haben muss, um ein System zu bauen. Von daher finde ich das halt sehr hilfreich. So, und das andere, was er jetzt sagt, ist, wir müssen halt irgendwie eine Entscheidung treffen darüber, wie die Organisation aussieht, die dieses System dann letztendlich bauen soll. Und das, er sagt es nicht explizit, aber ich glaube, das ist das, was da so ein bisschen mit gemeint ist. An der Stelle, wo ich das entscheide, habe ich bereits eben eine Entscheidung über die Lösung so ein bisschen getroffen. Das heißt also, wenn ich eine Organisation aufbaue, die halt irgendwie ein System bauen soll, dann habe ich eigentlich schon etwas eben an dieser Stelle designt. Und das ist, glaube ich, schon mal ein ganz guter Punkt an der Stelle. Bedeutet eben, dass man am Ende halt so etwas hat wie, wir haben also diese Organisation, die eine Designentscheidung ist. Wenn ich etwas delegiere, wenn ich also sage, löst doch mal dieses Problem, ist das eben auch eine Designentscheidung, weil das eben dazu führt, dass diese Person und dieses Team etwas baut und das muss ich anschließend bei mir integrieren. Und dann muss ich das eben anschließen, nachdem ich diese Zuständigkeiten definiert habe, die Delegation definiert habe, die Ergebnisse zusammenfassen und die halt irgendwie koordinieren. Und der Adrian hat in seinem Beitrag noch irgendwie die Frage aufgeworfen, brauchen wir überhaupt ein Design oder ein Design-Team? Nicht? Also es gibt ja eine Bewegung, die haben gesagt, dass mit Softwarearchitektur und diese ganzen Sachen, die helfen uns eigentlich nicht ernsthaft weiter. Wir sollten das vielleicht irgendwie lassen. Und ich fand das halt Also ich wäre ehrlich gesagt auf diese Fragestellung nicht gekommen, weil in meinen Augen ist das, was wir entwickeln, das ist eben auch Design. Also es ist irgendwie für mich undenkbar, dass wir ein System entwickeln. Das heißt ja, dass wir letztendlich Code produzieren und Code ist eben eine Designentscheidung an der Stelle. Also das heißt, ich baue da ja irgendetwas zusammen und das ist, könnte man als Design verstehen. Also das, was wir, der Code, den wir produzieren, ist ja eigentlich bereits ein Systemdesign. Und dann sagt er halt im nächsten, also es gibt eben diese fünf, so einen Design Cycle. Das heißt also, ich baue mir diese Grenzen auf von dem System. Dann überlege ich mir irgendwie ein ungefähres Konzept. Dann organisiere ich die Designaktivität, delegiere irgendwelche Sachen, koordiniere das anschließend und konsolidiere. So, und das ist irgendwie dieser Design-Cycle, durch den ich durchlaufe. Und seiner Meinung nach ist eben es teuer, Sachen wegzuwerfen und neu zu bauen. Das ist ein bisschen das, was wir jetzt mit Agilität, wie gesagt, das Paper ist von 68, wo wir mit Agilität eher sagen, naja, wir wollen halt durch diesen Design-Cycle öfter durch oder durch alle Zyklen, die wir halt im Systemdesign haben, öfter durchlaufen und das Wegwerfen ist vielleicht, oder verbessern, nicht wegwerfen, verbessern, ist vielleicht auch ein Unterschied, nicht, also wir werfen es ja nicht weg, sondern wir verbessern es. Das ist eigentlich der Weg, wie wir weiterkommen. Das sieht er, glaube ich, ein bisschen anders. Und was er tatsächlich aber dann auch weiter sagt, ist, dass man sozusagen nie die Zeit hat, etwas so richtig zu entwerfen. Aber es gibt eben immer genügend Zeit, um es nochmal zu verbessern und zu verbessern. Also so ein bisschen ist so ein iterativ-inkrementeller Ansatz da schon drin. Und im Weiteren, also jetzt hier jetzt diese so ein bisschen diese Idee mit den Systemen drin. Und das ist das, was er jetzt im Weiteren nochmal ausführt. Also hier ist eine Grafik, die habe ich aus dem Paper geklaut. Das heißt, wir haben hier ein System, das hat irgendwie eine Beziehung nach draußen. Ich sehen wir hier, da sind also zwei Beziehungen nach draußen. Und jetzt können wir hier sozusagen reinzoomen und jeder von diesen Boxen, die wir da oben haben, oder diese eine Box, das ist sogar ein Kreis, nicht? Dieser eine Kreis, den wir halt haben, den können wir jetzt weiter auflösen und kriegen dadurch weitere Schnittstellen. Nicht? Also wir haben jetzt hier diese Schnittstellen 1, 2 und 3. Und hier unten ist diese, also die haben wir hier, da ist die Schnittstelle 1, da ist die Schnittstelle 2 und da ist die Schnittstelle 3. Und die ist jetzt hier ist die Schnittstelle 3, hier ist die Schnittstelle 1. Quatsch, hier sitzt die Schnittstelle und hier sind noch weitere Schnittstellen. Und wir würden jetzt also dieses große System in diesem Fall aufteilen in drei Subsysteme, die irgendwie miteinander kommunizieren. Und das können wir dann wieder rekursiv anwenden. Das heißt, diese drei Subsysteme würden wir wieder in Subsysteme aufteilen, die miteinander kommunizieren und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben so eine hierarchische Dekomposition. Und das Beispiel, das er tatsächlich im Paper wählt, ist die nationale Verkehrsinfrastruktur. Also die nationale Verkehrsinfrastruktur, die hat verschiedene Verkehrsmittel, zum Beispiel Busse, Züge, Flugzeuge, irgendwelche Vorfahrtsregeln, Parkplätze, Taxis, Terminals. So, und dann kann ich halt in diesem nationalen Verkehrssystem, kann ich zum Beispiel sagen, okay, da gibt es irgendwie Flugzeuge. Flugzeug ist also dafür ein Subsystem. Das Flugzeug selber hat eine Struktur, das hat also einen Antrieb, das hat irgendwelche Sachen, wo Sachen miteinander kommunizieren. Das hat überhaupt ein grob granulares Design sozusagen, es hat irgendwie eine Aerodynamik. Ich habe ein System, um das Flugzeug zu beladen. So, das heißt also, das ist dann das Flugzeug ist sozusagen dann ein Subsystem für die nationale Verkehrsinfrastruktur, ist selber wieder ein System, das ich aufteile in zum Beispiel eben den Antrieb und verschiedene andere Anteile. Und den Antrieb kann ich auch wieder aufteilen in Treibstoff, Zündung, Starter und so weiter. Und dadurch kriege ich eben diese Vielzahl von verschiedenen Ebenen. Genau, der Frau Bauti merkt gerade an, diese verschiedenen Zoomstufen für die Ansicht des Systems erinnert mich auch stark an das C4-Modell von Simon Brown. Ja, ich glaube, dass das eigentlich, also in meinen Augen ist das eigentlich dieses generische Ding, wie wir es halt schaffen, überhaupt solche komplexen Systeme zu bauen, indem wir eben das hierarchisch dekomponieren. Und für mich wäre jetzt eben eine Möglichkeit, dass wir sagen, nicht, wir haben halt hier ein System auf Ebene vom Enterprise, also von unserer Gesamtfirmen-IT. Und dann haben wir eben in diesem System meinetwegen eine Aufteilung in Microservices, also es sind meinetwegen drei Microservices, und innerhalb dieser drei Microservices haben wir dann hier eben irgendwie Klassen, die miteinander reden. Nicht? Also das ist für mich das, was ich da halt sozusagen sehe. Ich finde es aber sehr schön, dass der Conway jetzt in seinem Paper tatsächlich ein Beispiel außerhalb der IT wählt. So, und was er jetzt im Weiteren, genau, ich gucke mal gerade, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Genau, das ist also das, was er jetzt schreibt. Und das hier ist ein getrenntes Thema, nicht? Das ist damit die Frage, wie bauen wir überhaupt Systeme? Und die Aussage ist eben durch eine hierarchische Dekomposition in Systeme und Subsysteme. Die Organisation spielt da noch keine Rolle. Aber er sagt jetzt, dass wir da schon eine Übersetzung herstellen können. Und zwar können wir sagen, ein System ist ein Komitee, ein Subsystem ist ein Subkomitee und die Schnittstellen sind Koordinatoren. Und Adrian hat in seiner Interpretation des Papers noch geschrieben, dass man vielleicht irgendwie sagen sollte, ein System wird durch eine Gruppe entwickelt und ein Subsystem durch ein Team und die Schnittstelle ist ein Teamleader. Finde ich, ist irgendwie passender, nicht? Also dieses mit den Komitees ist ein veralteter Begriff, sowas haben wir, glaube ich, heute nicht mehr so wirklich. Und das wirft irgendwie auch auf den Titel des Papers, nämlich How do Committees invent nochmal, wie ist das Paper? Muss ich tatsächlich peinlicherweise nochmal nachsehen. Doch, how do committees invent, vielleicht sollten wir irgendwie eher sagen, how do teams oder groups invent, nicht? Das ist da vielleicht irgendwie der Punkt. So, und diese Abbildung, die zeigt er dann eben auch. Das heißt also, wir haben hier jetzt ein System und da sagen wir halt, wir haben einen Designer. Und dann sagen wir halt, okay, irgendwie entscheiden wir, dass dieses System aufgeteilt ist. Und das hier ist also unsere Aufteilung als Graph auf dieser Ebene des Systems, nicht? Das ist halt genau das, was da auch steht. Und jetzt haben wir für jeden Teil dieses Graphen auf der Ebene hier, also auf der Organisationsebene, das ist die Organisation hier, irgendein Team, was für diesen Teil zuständig ist. Und dazwischen haben wir halt irgendwie einen Koordinator, der dann sagt, wie sorgen wir dafür, dass diese Sachen tatsächlich zusammenarbeiten. Das ist dort die Idee. Und soweit, so gut. Wir haben, muss mal kurz schauen. Ich glaube, ich finde es auch mit diesem Koordinator ein bisschen schwierig. Also vielleicht würden in der heutigen Zeit die Leute halt direkt miteinander sprechen. Das ist noch etwas, was mir da halt einfällt. Und was jetzt noch dazu kommt, ist, dass sozusagen das Design eines Systems nicht absolut ist, so seine Aussage. Also er sagt, das Design eines Systems hängt ab von Ort, Zeit, Wissen und Technologie. Und es gibt halt unterschiedliche Lösungen und Organisationen sind begrenzt flexibel. So, das bedeutet also, die Aussage ist eigentlich, wenn ich eine bestimmte Aufgabe irgendjemandem gebe, dann wird, oder irgendeinem Team gebe, dann wird dieses Team diese Aufgabe unterschiedlich lösen. Je nach Wissensstand, und weil die Organisation nicht beliebig flexibel sind, wird auch die Organisationsform und die Art und Weise, wie diese Organisation funktioniert, das Ergebnis beeinflussen. Das Beispiel, was er nennt, ist, ich habe 8 Personen. Diese 8 Personen sollen ein Algol und ein COBOL-Compiler entwickeln. Da merkt man, dass es eben nicht ein Paper von 68. Algol war damals sozusagen eine der modernen Sprachen und COBOL hatte damals, glaube ich, schon irgendwie 10 oder 15 Jahre hinter sich. Also Sachen, die man halt heute vielleicht nicht mehr machen würde. Man würde heute auch, glaube ich, nicht mehr selber einen Compiler schreiben. Aber nicht, das ist also die Aufgabe, die sich wählt. Und er sagt dann, ich bekomme einen COBOL-Compiler, also ich habe 5 Personen, die dann den COBOL-Compiler bauen, ich habe 3 Personen, die den Algol-Compiler bauen und der COBOL-Compiler wird ein 5-Pass-Compiler, der also 5-mal in 5 Schritten den Code produziert und der Algol-Compiler wird ein 3-Schritt-Compiler. Das ist also das, was er dort sozusagen ein bisschen sagt, was dabei rauskommt. Ich glaube, ein Punkt dabei ist diese begrenzte Flexibilität der Organisation. Also die können nur in bestimmten Art und Weisen zusammenarbeiten. Und was er leider in der Grafik nicht zeigt, ist, das ist aber etwas, was er sagt, was sozusagen denkbar ist. Nee, das hat er ja sogar gezeigt, genau. Also er sagt halt, hier sind zwei Teile, diese beiden Teile, die halt durch die ein Team gebaut werden. Also nicht hier in der Grafik ist es nicht so ein 1-zu-1-Ding. Also hier sagt er nicht, ein Team sorgt jetzt dafür, dass auf jeden Fall hier eine Komponente entsteht, sondern ich habe eben hier zwei Komponenten, die durch ein Team umgesetzt werden. Das ist also durchaus denkbar. Und das bedeutet eben, dass hier der Graph sozusagen kollabiert, nicht? Also hier sind die beiden Abhängigkeiten zwischen dieser Komponente und dieser Komponente und dieser Komponente und dieser Komponente. Und diese beiden Abhängigkeiten kollabieren jetzt hier zu einer Abhängigkeit, weil eben beide Komponenten von einem Team umgesetzt werden. Es gibt dann zu diesen, also diese Aussage in Bezug auf den COBOL-Compiler, die COBOL-Compiler scheint so ein bisschen das zu sein, was sich weiter fortgesetzt hat in der Wahrnehmung des Papers. Und da gibt es den Eric S. Genau, also eine weitere gute Quelle tatsächlich über dieses Paper ist Wikipedia. Und Wikipedia sagt jetzt, dass der Eric S. Raymond gesagt hat, wenn ich vier Gruppen habe, bekomme ich ein Vier-Pass-Compiler. Das ist nicht ganz die Aussage, nicht? Die Aussage ist, ich habe 8 Personen und ich teile die Arbeit auf 5 und 3 und ich bekomme einen 5-Pass-Compiler und einen 3-Pass-Compiler. Ich finde, das ist halt spannend, weil es eben bedeutet, wenn ich halt diese 8 Leute anders aufgeteilt hätte, hätte ich was anderes bekommen. Also es ist eben diese Aufteilung, die das beeinflusst. Und er spricht tatsächlich von Personen, nicht von Teams. Heutzutage wird ja Conway's Law sehr stark auf Teams runtergebrochen, aber hier geht es tatsächlich um Personen. Also es gilt eben dann auch auf dieser feingranularen Ebene von Personen, so die Aussage von dem Conway. Und Tom Chethams hat noch das ein bisschen angepasst und hat gesagt, wenn ich n Personen habe, dann kriege ich einen n-1-Pass-Compiler, weil eine Person der Manager ist. Was so ein bisschen in Abrede stellt, dass es sozusagen einen Coding-Architekt gibt, nicht? Also da ist halt die Aussage, es gibt eben den Manager, der kümmert sich nicht darum, Code zu produzieren und der ist eben sozusagen raus, der ist also aus der Organisation raus. Und Jordan und Konstantin, die haben ein Buch geschrieben über das Thema agile Softwareentwicklung, die sprechen auch davon, dass, also haben das irgendwie auch aufgegriffen und haben dann eben dazu geschrieben, dass man darauf achten soll, genau, John und Konstantin haben geschrieben, dass es dort einen Isomorphismus gibt, wenn Conway von einem Homomorphismus redet, also das heißt, hier ja eine bijektive Abbildung sozusagen fordert, das heißt also zum einen weiß ich halt genau, welches Teil zu welchem Team gehört und umgekehrt weiß ich halt, welches Team zu welchem Teil gehört oder welche Person und das haben die an der Stelle aufgegriffen. Und dann gibt es noch ein Buch von Copland und Harrison über Agilität, von 2004, das war das, was ich eigentlich meinte. Und die sagen jetzt, wenn die Teile der Organisation nicht irgendwie dicht an den essentiellen Teilen meines Produktes orientiert sind, und die Teile der Organisation hier, diese Kommunikationsbeziehung, nicht die Beziehung zwischen den Produktteilen gut repräsentieren, dann wird es ein Problem in dem Projekt geben. Nicht? Also das heißt, da ist tatsächlich im Gegensatz zu dem, was der Melvin Conway geschrieben hat, der so ein bisschen sagt, naja, ich habe hier das Design und daraus ergibt sich so ein bisschen die Architektur. Die haben es ein bisschen umgekehrt und sagen halt, du musst halt darauf achten, dass das hier sozusagen stimmt, damit du eben auf der anderen Seite das Richtige rausbekommst. Wenn du also eine bestimmte Art von Design im Kopf hast, dann sollte das eben auf Organisationsebene dementsprechend. Und das ist das, was wir heute Inverse Conway Manöver nennen können würden. Eben genau diese Idee, dass ich erstmal bei der Organisation anfange und dadurch eben nochmal die Produktorganisation oder die Architektur des Systems nochmal verbessere. Und das finde ich halt spannend, weil das ist eben an der Stelle in 2004 schon umgesetzt worden, diskutiert worden, was auch immer. Gut, das sind noch so Beispiele, die er halt nennt. Das ist zum Beispiel ein Waffensystem, wo er jetzt sagt, weil es hier eine gemeinsame Logistikagentur gab, deswegen gibt es eben dort ein System mit einer gemeinsamen Logistik. Und hier sind zwei verschiedene Organisationen, die irgendwas designen. Und da gibt es jetzt eben dementsprechend zwei Spezialisierungen. Und das bedeutet, dass eben die Organisation hier genauso aussieht wie die Architektur des Systems. Und hier ist diese Schichtung. Das heißt, ich habe eben Systemhardware, Systemsoftware, Applikationsprogramme. Und das bedeutet, ich habe jetzt hier eben Engineers, die halt Systemhardware bauen. Ich habe Systemprogrammierer, die die Systemsoftware bauen und EntwicklerInnen für Benutzung, die für Endbenutzersysteme, die halt hier diese Anwendungsprogramme bauen. Und auch da ist eben diese starke Beziehung zwischen diesen beiden Ebenen, sprich Organisation und Entwicklung. Und ich bin mir nicht sicher, also ist ja so ein bisschen die Frage, die man sich stellen kann, ist dieses Inverse-Convey-Manöver eigentlich so eine große Innovation? Ist das etwas, was wir jetzt erst gelernt haben, dass wir also vielleicht mit der Organisation loslegen wollen und dann irgendwie die Architektur bekommen? Und ich finde, man kann das aus dem Originalpaper vielleicht schon ein bisschen rauslesen, dass das halt ein Thema ist. Genau, soweit so gut. Und es gibt jetzt einen Teil des, also wie soll ich sagen, wenn wir heute auf das Conway-Manöver, Inverse-Conway-Manöver insbesondere gucken und auf Conway's Law, dann haben wir halt immer das Gefühl, dass das etwas ist, was uns dabei hilft, große Systeme zu strukturieren. Und ich fand es halt beim ersten Studium des Papers total spannend, dass da noch etwas drin steht, was, glaube ich, mittlerweile tatsächlich mehr oder minder in Vergessenheit geraten ist. Es gibt von mir auch einen Talk darüber, warum eigentlich, ob wir halt Komplexität anbieten. Und da habe ich diesen Teil des Papers schon mal verwendet und das würde ich jetzt hier gerne nochmal diskutieren. Und zwar ist die Frage, warum ist es so, dass wir mit großen Systemen solche Schwierigkeiten haben in der Architektur oder, wenn man es mit Conway sagt, im Design? Und die Aussage, die er erstmal trifft, ist, naja, wenn halt die Komplexität des Systems die Grenzen des ursprünglichen Designers in Bezug auf Verständnis eines Systems, wenn ich an diese Grenzen komme, dann habe ich entweder versuche ich dann, das System so runterzubrechen, dass ich es verstehen kann, oder ich verliere die Kontrolle. Und seine weitere Aussage ist, wenn ich halt Zeitdruck habe oder Budgetschwierigkeiten, dann ist der Ausgang vermutlich vorhersagbar. Und das ist schon mal spannend, nicht? Das bedeutet halt, ich sollte halt versuchen, Komplexität zu reduzieren. Und die Diskussion, die er im Weiteren halt eigentlich aufbaut, ist, wenn ich halt anfange, mit einer Vielzahl an EntwicklerInnen zu arbeiten, dann werde ich eben aufgrund dieser Isomorphie auch viele Module haben. Und was er jetzt im Weiteren noch diskutiert, ist, dass eben Manager, Personen, die also jetzt verantwortlich sind für so ein Produkt, deren Prestige hängt ab von der Größe des Teams, von der Größe des Budgets. Und sie sind halt incentiviert, ein größeres Team zu haben, weil sie dadurch mehr Prestige haben und ein größeres Budget, weil sie dadurch mehr Prestige haben. Und sie haben halt den Vorteil, wenn sie ein größeres Team haben, können sie halt sagen, hey, ich habe es mit 100 Leuten probiert, das hat nicht funktioniert. Das heißt, selbst 100 Leute sind nicht dazu in der Lage, dieses Problem zu lösen. Also ist es halt tatsächlich ein großes, schwieriges Problem. Also wird man halt versuchen, ein möglichst großes Team und ein möglichst großes Budget zu bekommen. Und was der Melvin Conway jetzt noch im Weiteren sagt, ist, dass hier so ein bisschen eine falsche Wahrnehmung ist, die so aus der Buchhaltung kommt. Also in der Buchhaltung ist es eben so, dass ich sage, ich kann alles in Dollars messen und ich kann eben Stunden in Dollars messen. Und das heißt, wenn ich jetzt zwei Menschen ein Jahr arbeiten lasse, kriege ich halt irgendwie ungefähr 200 Personentage raus, dann ist das dasselbe, als wenn ich, 400 Personentage, zwei Menschen ein Jahr, so ungefähr 400 Personentage, das ist eben dasselbe, als wenn ich 100 Menschen vier Tage arbeiten lasse, nicht? Aus der Buchhaltungssicht, aber in Wirklichkeit bekomme ich dort unterschiedliche Systeme raus, und zwar diese zwei Personen, die werden uns wahrscheinlich das bessere System geben, weil sie eben weniger Kommunikationsbeziehungen haben und dadurch eben in Bezug auf die Architektur des Systems wahrscheinlich besser dastehen. Und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Beobachtung, nicht? Das reicht so ein bisschen in diese Geschichte von dem Mythical Man Month, das Buch von dem Frederick Brooks. Der Frederick Brooks, über den reden wir später auch nochmal kurz, wo er ja argumentiert, dass das eben gerade nicht richtig ist. Also es ist halt insbesondere auch so, dass wir dort eine Diskussion haben, die jetzt, dass wir dort auch eine Diskussion haben, die bei dem Frederick Brooks, die halt sagt, wir können halt nicht eben mal schnell 100 Personen für vier Tage beschäftigen. Und wenn wir das tun, dann haben wir eben auch ein Ramp-up. Das heißt, mehr Personen machen das Projekt irgendwie erstmal langsamer. Das ist hier nochmal ein anderer Aspekt. Hier ist halt der Aspekt, den der Melvin Conway in den Mittelpunkt stellt. Wenn ich mehr Personen beteilige, kriege ich eben ein komplexeres System typischerweise raus. Und der Adrian hat in seiner Erklärung zu dem Paper nochmal reingeschrieben, dass es diesen Satz gibt mit: jede Person, die wir halt hinzufügen zu unserem Projekt, begrenzen unsere Designoption. Das fand ich auch nochmal spannend, nicht? Also das ist irgendwie so eine Geschichte, die man sich dann nochmal vergegenwärtigen kann. So, und machen wir jetzt also weiter. Wir haben also den Manager, die Managerin, die jetzt incentiviert ist, möglichst viele Personen in dieses Projekt reinzubekommen. Was sie jetzt im Weiteren sagt, ist, dass ich eben dieses System dann das Team aufblase. Und da gibt es dieses wunderschöne Gesetz von Parkinson, das auch tatsächlich zitiert. Und das basiert auf einer Beobachtung, die man zum Beispiel machen konnte zum britischen Imperium. Also die Anzahl der Kolonien im britischen Imperium ist halt langsam runtergegangen und die Anzahl der Mitarbeiter ist gestiegen. Was eben bedeutet, an der Stelle, wo es keine Kolonien mehr gab, gab es eben am meisten Mitarbeiter in dem Ding. So, und jetzt ist eben die Frage, warum ist das so? Weil eben Leute typischerweise Untergebene haben wollen und keine Rivalen. Das ist das, was wir gerade eben diskutiert haben. Ich möchte halt als Manager möglichst viele Leute haben, die halt an mich reporten und nicht gerne Manager neben mir, mit denen ich mich streiten muss. Und das bedeutet, dass die jetzt wechselseitig füreinander Arbeit erzeugen. Und es gibt eine Untersuchung, ich glaube, das ist auf Basis einer Agentur der Navy, wo eben die Anzahl der MitarbeiterInnen expandiert, unabhängig davon, ob es mehr Arbeit gibt oder ob es überhaupt irgendwelche Arbeit gibt. Und das ist eben genau diese Parkinson's Law. Das heißt also, die Arbeit wird jetzt so aufgebläht, dass sie eben die Zeit aller Personen, die dort sind, die zur Verfügung stehen, vollständig auslastet, bis es halt irgendwie fertig ist. Das heißt also, die Leute, die wir halt haben, werden tatsächlich an den Problemen arbeiten. Die werden nicht irgendwo rumsitzen und nichts tun. Und das führt dann eben dazu, dass diese große Organisation mit ihren großen, komplexen Kommunikationsbeziehungen, die wir halt haben, dazu führen, dass die Kommunikation zusammenbricht. Das führt dazu, dass die Architektur kompliziert ist und am Ende eben tatsächlich zusammenbricht. Und das ist das, was Conway jetzt eben tatsächlich in diesem Paper sozusagen kurz und bündig diskutiert. Und das ist, finde ich, erstmal eine spannende Beobachtung, die nicht von 1968, die, glaube ich, ganz, ganz interessant ist und vielleicht ein paar Effekte in ein paar System oder in ein paar Softwareentwicklungsprojekten vielleicht so ein bisschen erläutern könnte oder ja, also eben erklären könnte. So, und was ich dabei auch noch spannend finde, ist, da sind wir jetzt wieder sehr klar bei diesem Microservices-Thema. Also die Aussage, die wir, einer der Gründe von Microservices und auch einer der Gründe von Softwarearchitektur insgesamt ist, dass wir halt das Vorhaben der Entwicklung irgendwie skalieren wollen. Wir wollen also in der Organisation mehr MitarbeiterInnen beschäftigen, um halt dieses System umzusetzen. Und damit sind wir eben genau an der Stelle, die hier diskutiert wird. Wir werden also das System irgendwie aufblähen, potenziell. Und dann haben wir halt anschließend ein Architekturproblem. Das heißt, ein bisschen finde ich das eine relativ interessante, nahezu paradoxe Situation, nicht? Das Inverse-Convey-Manöver hängt eben zusammen mit Microservices. Microservices und moderne Architektur versuchen dafür zu sorgen, dass sich mehr Personen an diesem System arbeiten lassen kann. Aber das, was im ursprünglichen Paper drinsteht, ist, wenn ich dort nicht aufpasse und aus den falschen Gründen mehr Personen in das System rein integriere, dann explodiert mir eben die Architektur und ich habe ein Problem. Das heißt, eigentlich sollte man vielleicht die Frage stellen, wenn man sagt, ich möchte gerne mehr Personen an diesem System partizipieren lassen, will ich das wirklich? Hilft mir das wirklich weiter? Ist das wirklich der richtige Ansatz an der Stelle? Gut, das also soweit grob zu dem Paper. Und ich kann, genau, ich kann, glaube ich, mal wieder das einschalten. Jetzt ist die Frage, jetzt gibt es irgendwie noch ganz viele weitere Themen. Also eine Sache, zu der ich jetzt keine Folien hatte, die aber in dem Paper auch noch drin steht, ist, wenn ich eine militärische Organisation habe, also so eine Kommando-Organisation, wo ich sage, ich habe einen Vorgesetzten, der hat maximal 7 Untergebene und dann habe ich eben eine Hierarchie und dadurch bekomme ich meine Organisation organisiert. Ich habe halt oben eine Person, die hat 7 Untergebene, dann habe ich eine Person, jede von den Personen hat wieder 7 Untergebene und so weiter. So, und dann ist halt die Aussage, wenn ich das so habe als Organisation und weil eben Organisation gleich Architektur gilt, dann habe ich ein Problem, wobei, nee, es ist gar nicht Organisation gleich Architektur, es ist Kommunikation. Das heißt, in einem militärischen Bereich, wo ich eben vielleicht tatsächlich sage, diese Person hier darf nur mit dem Vorgesetzten sprechen und es gibt keine Querverbindung, da bekomme ich tatsächlich dann am Ende sehr krasse Constraints raus für meine Architektur. Wenn ich das bei der Kommunikation etwas entspanne, kommt vielleicht irgendwie was anderes dabei raus. Der Fred Brooks, von dem ich schon sprach, der Autor von dem berühmten Mythical Manmans, der hat das eben als Conway's Law bezeichnet und hat auch nochmal darauf hingewiesen, das ist also etwas, was Brooks darüber gesagt hat, weil wir am Anfang nie die beste Lösung gebaut haben, nicht auch so ein bisschen ein Agile Mindset, wobei Brooks irgendwie aus den 70ern kommt, deswegen müssen wir eben dieses Konzept ändern und dafür müssen wir auch dazu in der Lage sein, in der Organisation flexibel zu sein. Das heißt also, dieses militärische Kommando-Ding, wenn ich das kombiniere mit einer Einschränkung bei den möglichen Kommunikationspfaden, dann habe ich halt ein ziemlich krasses Constraint für meine Architektur und kann die eben schwerlich anpassen. Und das ist halt so eine deutlich medium gute Idee, so die Aussage von Brooks an der Stelle. Ich habe mir nochmal so ein paar sozusagen Missverständnisse aufgeschrieben, die rund um Conway's Law existieren. Also erstmal, in dem Originalpaper stehen keine Belege da drin. Also das heißt, das ist halt etwas, wo er im Prinzip sagt, guck mal, hier ist doch logisch, so wird es sein. Wenn ich 2 Module habe, wenn ich 2 Teile habe, wenn ich Arbeit delegiere, dann stehen daraus Kommunikationsbeziehungen und das bedeutet, das wird wahrscheinlich so sein. Das ist aber genau genommen nur eine Hypothese. Es gibt aber empirische Forschung rund um das Thema und eine gute Quelle, die ich auch verlinken werde, ist dann eben Wikipedia. Wikipedia hat da einige Quellen, die eben das anschließend überprüft haben. Das heißt also, es ist eben mittlerweile mehr als eine Hypothese und es gibt da diesen Begriff von der Mirroring-Hypothese, also der Spiegel-Hypothese, die dem dann sozusagen entspricht. Ich kann das Ganze nicht einhalten. Also das ist halt ein Gesetz, so wie Gravitation oder so, das halt einfach existiert, so die Aussage von Conway. Und das ist halt nichts, was ich einhalten kann oder nicht, sondern es ist eben eine Beziehung, die dort existiert. Anleitung ist es nicht wirklich, wobei in dem Paper selber und auch sonst ist ja schon erkennbar, dass da ein Hinweis ist, nämlich schaut bitte auf die Organisation, auf die Kommunikation und versucht dafür zu sorgen, dass ihr dort eben etwas macht, was, also nicht, wenn sich das in der Architektur niederschlägt, in der Aufteilung meines Systems, dann sollte ich vielleicht mal da drauf gucken und halt schauen, ob das sozusagen sinnvoll ist, was ich da irgendwie veranstalte. Und ich glaube, dass das, also es steht da nicht explizit drin in dem Paper, aber ich glaube, das ergibt sich halt mindestens zwischen den Zeilen. Also insofern, das ist so ein bisschen ein Naturgesetz, aber es ist, glaube ich, auch schon in dem Paper erkennbar und jetzt insbesondere in Bezug auf Inverse Conway, dass das auch irgendwie eine konstruktiver Hinweis ist, um da etwas umzusetzen. Genau, ein weiteres Missverständnis. Also es geht hier nicht um die Fachbereiche. Nicht? Also wenn ich halt sage, ich habe hier die Anforderer und die Anforderer wollen jetzt irgendwie dieses System bauen, dann ist es, oder die haben Anforderungen an das System, die bauen ja nicht das System, dann ist es nicht so, dass das System den Anforderern entspricht, sondern das System entspricht der Organisation, die es tatsächlich baut. Also dem Software-System, nachdem aber die Grenzen zwischen den Anforderern und den den Leuten, die das Software-System bauen, so ein bisschen fließend ist, ist es eben, ist da sicherlich eine Beeinflussung drin. Der Grund, warum ich das halt nenne, ist, weil manchmal so eine Diskussion losgeht mit, hey, ich habe hier ein Modul und dieses Modul muss ja einem Fachbereich gehören. Nee, das ist irgendwie nicht so. Also ich muss halt eine Person haben, die sich um dieses Modul kümmert oder ein Team. Das ergibt sich dort aus Conway's Law. Das wird so sein. Also das muss ich noch nicht mal haben, sondern das wird sich ergeben. Da ist aber keine Aussage drin, die jetzt besagt, dass irgendwie die AnforderInnen irgendwie eine bestimmte Struktur haben sollen, die sich halt wiederfinden in dem System. Es gibt dort in dem Wikipedia-Artikel einen Hinweis auf eine interessante Untersuchung, die halt sagt, die Webseite einer Firma repräsentiert typischerweise die Organisationsstruktur. Da könnte man ja jetzt sagen, naja, das ist ein Software-System und dieses Software-System, das sieht jetzt plötzlich so aus wie die Fachbereiche, das sollte ja eigentlich nicht so sein. Du hast ja gerade gesagt, das ist eben gerade nicht so. Ich würde es, glaube ich, etwas anders sehen. Ich glaube, dass die Struktur der Webseite nach draußen, die entspricht wahrscheinlich tatsächlich diesen Organisationseinheiten, nicht? Also ich sage halt, ich habe halt eine Organisationseinheit, die sich um dieses Produkt kümmert, ich habe eine Organisationseinheit, die sich um jenes Produkt kümmert. Die haben jetzt zwei Teile in der Webseite, die sie halt jeweils strukturiert darstellen können und dadurch ist eben die Organisation, die Firma isomorph zu der Struktur der Webseite. Aber in der Entwicklung kann das ja ganz anders aussehen. Das heißt also, in der Entwicklung habe ich vielleicht nur ein Team, was sich um die gesamte Webseite kümmert. Vielleicht habe ich dann irgendwo einen Bereich, wo es vielleicht um Produktkonfiguration geht. Und da habe ich dann ein Entwicklungsteam. Und das ist jetzt eben dort ein Team, das zu einem Fachbereich gehört, aber das ist eben das einzige Team, was vielleicht irgendwie speziell Software entwickelt. Und dort hätte ich dann in der Softwarestruktur einmal diese ganzen statischen Inhalte, die halt im Wesentlichen die Firma repräsentieren und dann ein getrenntes Ding, was halt zum Beispiel diesen Produktkonfigurator hat. Das heißt, ich habe in der Softwarestruktur statische Seiten plus Produktkonfigurator. Das finde ich in der Entwicklungsorganisation wieder. Aber wenn ich als Benutzer auf diese Webseite gehe mit den primär vielleicht statischen Inhalten, dann sehe ich dort die Struktur, die die Firma selber hat, nicht so sehr die Leute, die das entwickeln. Nochmal der Hinweis, Conway's Law beschreibt Kommunikation, nicht Organisation. Und das bedeutet jetzt, dass ich beispielsweise, also nicht, mein Ziel ist beispielsweise dafür zu sorgen, dass wir eine einheitliche Plattform haben, mit der unser System umgesetzt wird. Eine Möglichkeit, das umzusetzen, ist, indem ich eine Kommunikationsbasis schaffe, in der ich das genau diskutieren kann. Beispielsweise kann ich das tun, indem ich so eine Community of Practice mache. Ich sage also, ich habe eine Community of Practice. Da geht es halt darum, dass wir uns darum kümmern, dass wir eine gemeinsame Plattform haben, auf der wir das betreiben. Und dadurch kann ich jetzt eben das für mich so ein bisschen ausnutzen. Und diese Community of Practice ist jetzt nichts, was in einem Organigramm drin ist. Da kommen ja gerade Leute von den verschiedenen Teams rein. Aber dort wird eben darüber kommuniziert, es wird irgendwie designt und darüber setze ich das um. So, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil es gibt dieses Missverständnis, dass Conway's Law etwas sagt über Organigramme, aber das sagt es gerade nicht. Es sagt was über Kommunikationsbeziehungen. Und Personen wie ich, ich hänge halt irgendwie im Organigramm von der InnoQ. Ich hänge sicher nicht im Organigramm von irgendwelchen Entwicklungsorganisationen. Und das bedeutet, ich habe keinen wirklichen Einfluss und kann die Architektur irgendwie nicht ändern. Aber das stimmt nicht, weil ich rede die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten. Das heißt, ich habe natürlich einen Einfluss auf Architektur. Und die lässt sich aber nicht an der Organisation ablesen, sondern an der Kommunikation. Und das ist eben genau das, weswegen zum Beispiel so eine Community of Practice dort eine Möglichkeit ist, etwas zu tun, denke ich. Und was ich vor kurzem auch noch ganz spannend fand, weil es halt von einem Teilnehmer eines Workshops kam, war die Aussage, naja, ich kann halt zu dem und dem gehen und dann wird das halt gemacht, obwohl ich halt diesen formalen Einfluss nicht habe. Das ist genau dasselbe, nicht? Also das ist halt auch wieder die Aussage, ich kann mit dieser Person reden, ich habe eine Kommunikationsbeziehung, dadurch passiert irgendetwas, das Design wird irgendwie in irgendeiner Art und Weise in eine bestimmte Richtung gebracht und das funktioniert, obwohl ich eben gerade im Organigramm möglicherweise dort überhaupt gar keinen Einfluss habe. So, und das bedeutet halt, diese Kommunikation, wir haben ja auch über die Rolle des Softwarearchitekten und über Softwarearchitektur insgesamt gesprochen, das ist eben ein wichtiger Punkt, den wir hier eben nochmal deutlich sehen. Inverse Conway Maneuver hatte ich bereits gesagt, ich bin nicht sicher, ob der Name Inverse Conway Maneuver so richtig gerechtfertigt ist. Mein Eindruck ist, dass das etwas ist, was bei dem Originalpaper schon in der Luft liegt. Inverse Conway Maneuver geht ja zurück auf James Lewis und seine Präsentation, die er gemacht hat. Wir haben dazu auch eine Episode gemacht, die werde ich auch nochmal, glaube ich, oder ich habe mit James Lewis zumindest eine Episode gemacht, wo es unter anderem auch um dieses Thema ging. Und die werde ich auch nochmal verlinken. Diese Idee liegt aber in der Luft und wie gesagt, in diesem Buch von 2004 von dem Copland ist das auch schon sehr deutlich diskutiert worden. Was gibt's noch zu sagen? Also diese Organisation, Kommunikation ist eben ein wichtiges Element. Das ist das, was Conway's Law im Wesentlichen sagt. Und das ist also eine der Möglichkeiten, mit der wir als ArchitektInnen umgehen können. Und ich glaube, so ein bisschen der Hauptpunkt und das, was ich auch nochmal in den Mittelpunkt stellen wollte, ist eben, dass das Originalpaper, glaube ich, das eher als eine nahezu Gefahr definiert, nicht? Also ungefähr, ich weiß nicht, ein Viertel des Papers schreibt eben, wie kann ein großes System schiefgehen, dadurch, dass wir in der Kommunikation ein Problem haben, weil wir die Organisation aufblähen. Und das ist eben weit entfernt davon, jetzt ein konstruktiv hilfreicher Ansatz zu sein, mit dem wir halt Systeme besser bauen können. Und das wird ja auch so ein bisschen so nahezu als Automatismus dargestellt. Also es ist jetzt irgendwie nicht so, dass sie da jetzt in dem Paper sehr deutlich drin steht und macht bitte Folgendes, damit es nicht passiert, sondern ich glaube, dass diese Mechanismen oder das, was da ja steht, ist, es gibt eben starke Incentive, einen starken Incentive dafür, Teams aufzublähen und dann habe ich eben ein Problem. Und da irgendwie rauszukommen, so ist seine Aussage, ist eigentlich nur dadurch oder ich glaube, das sagt er nicht direkt, aber das ist den Eindruck, den er bei mir erweckt, ist sozusagen das Gehirn einzuschalten und versuchen, dagegen aktiv zu steuern. Also vielleicht ist halt der Punkt, dass man diesen Mechanismus überhaupt erstmal verstehen muss. Ich habe ein aufgeblasenes Team. Warum ist das Team aufgeblasen? Aus eben den Gründen, dass es gute Incentivatoren gibt dafür, das Team aufzublasen. Und dann habe ich eben ein Architekturproblem. Das ist so ein bisschen die Idee. Gut, ich schaue nochmal, ob es Fragen gibt oder Kommentare oder sowas an der Stelle. Ansonsten ist das halt nicht eine weitere Episode zu diesem Thema rund um Paper, die man gelesen und vielleicht auch verstanden haben sollte. Wenn ihr Vorschläge habt für weitere Themen, freue ich mich darüber. Ich muss mal schauen, was so in den nächsten Wochen ansteht. Und wie gesagt, der andere Punkt, Softwarearchitektur als Beruf, da werden demnächst auch weitere Episoden entstehen. Das ist das andere, was halt im Moment passiert. Würdest du empfehlen, das Original zu lesen oder besser Sekundärliteratur? Ich würde mir das Original auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Das ist jetzt auch nicht so super unübersichtlich und lang. Und das ist, glaube ich, an der Stelle das Beste. Ja, also ich würde es auf jeden Fall mal lesen. Ist auf jeden Fall hilfreich. Gut. Achso, ich kann noch mal kurz schauen. Das Formular ist auch nichts gekommen. Nee, Twitter halt auch nicht. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank für die Fragen und ich wünsche ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann voraussichtlich, vielleicht, hoffentlich nächsten Freitag wieder. Bis dahin und schönes Wochenende. Ach so. Ich finde es interessant, mal zu eruieren, ob sich Architekten mit Cognitive Biases auseinandersetzen sollten. Das ist eine gute Frage, möglicherweise für eine weitere Episode, nicht? Von Happy Tree. Ja, interessanter Punkt. Gut, dann haben wir es jetzt aber. Also dann schönes Wochenende und bis dahin.